SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolph einen schönen Mittwochabend. Die Europäische Union gibt sich das erste umfassende KI-Gesetz. Was davon zu halten ist, das besprechen wir hier mit dem Netzpolitik-Aktivisten Markus Beckedahl. Angriff auf Nawalny-Getreuen in Litauen, die Spur führt nach Russland und frag den Olaf. Der Kanzler steht im Bundestag Rede und Antwort. Das und mehr hier bis 6:30. Der Einsatz künstlicher Intelligenz ist künftig in der Europäischen Union einheitlich geregelt. Das Europaparlament hat einem entsprechenden Gesetz zugestimmt. KI-Systeme sollen künftig in Risikogruppen eingeteilt werden. Je höher das potenzielle Risiko, desto größer die Beschränkungen. In Brüssel wird gejubelt, in der Wirtschaft weniger, denn Start-ups könnten es künftig schwer haben. Die Regelung im Einzelnen, Katrin Schmidt.
258 Seiten lang ist das Werk und versucht gewissermaßen den Spagat zwischen Kontrolle über diese Zukunftstechnologie und dem Wunsch, Innovationen in Europa zu fördern und die großen Potenziale der künstlichen Intelligenz zu nutzen. So verlangt das europäische KI-Gesetz zum Beispiel, dass Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Klarheit bekommen. Künftig muss in der EU klar gekennzeichnet werden, wenn Texte, Bilder oder Videos im Netz und auf Social-Media-Plattformen auf künstlicher Intelligenz beruhen. Dazu enthält das Gesetz Verbote. KI-Anwendungen, die Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung in Kategorien einteilen, werden verboten. Biometrische Überwachung im öffentlichen Raum dagegen ist in engen Grenzen künftig erlaubt. Strafverfolgungsbehörden etwa dürfen bei konkretem Verdacht und schwerer Straftat in Echtzeit öffentliche Plätze gezielt überwachen, auch wenn es etwa darum geht, einen Terroranschlag zu verhindern. In vielen anderen Bereichen bleibt das KI-Gesetz Made in Europe absichtlich vage. Es ist gemacht, um stetig angepasst zu werden an neue technische Herausforderungen und neue Fragestellungen, die bei dieser Technologie noch kaum absehbar sind.
Was aber taugt dieses KI-Gesetz? Darüber sprechen wir mit Markus Beckedahl, Netzpolitik-Aktivist und Journalist. Herr Beckedahl, künstliche Intelligenz, die steckt ja längst in unseren Smartphones und doch ist es immer noch etwas, was den Menschen Angst macht. Müssen wir mit dem Gesetz jetzt weniger Angst haben?
Ja, das wird sich zeigen, ne? Dass die besten Gesetze bringen nichts, wenn die Umsetzung und Durchsetzung schlecht wird. Und wie diese ausgestaltet sein wird, das werden erst die nächsten Jahre zeigen. Die Bundesregierung muss sich erstmal entscheiden, wer beispielsweise bei uns die Durchsetzung als Regulierungsbehörde tätigen wird. Und dann wird sich auch zeigen, ob die Regeln, die heute abgestimmt worden sind, noch ausreichend sind, unsere Grundrechte erstmal zu schützen und gleichzeitig auch Innovation zu ermöglichen. Weil Fortschritt wollen wir alle haben, aber nicht zu jedem Preis.
Reden wir doch mal über die Regeln als solche. Wo sehen Sie da denn die Stärken?
Ich sehe die Stärken, dass es halt erstmals quasi Rechte gibt für uns Nutzerinnen, uns zu beschweren, wenn wir das Gefühl haben, dass wir durch eine künstliche Intelligenz benachteiligt werden. Vielen Menschen ist ja gar nicht bewusst, wo überall künstliche Intelligenz drinsteckt, sozusagen bei Navigationssystemen oder bei automatisierten Übersetzungen oder allein, wie uns Inhalte in der Mediathek von der ARD beispielsweise oder bei Netflix angezeigt werden. Dort sind überall im Hintergrund künstliche Intelligenzen, sogenannte algorithmische Entscheidungssysteme. Und da hatten wir sehr häufig noch zu wenig zum Beispiel Widerspruchsrechte oder Aufklärungsrechte. Damit verbunden sind auch Transparenzpflichten sozusagen. Die Anbieter müssen je nach Risikolevel, also je nachdem, wie gefährlich ihre Anwendung sein könnten, Transparenzpflichten und Dokumentationspflichten erfüllen, damit unsere Regulierungsbehörden auch besser kontrollieren können, was da passiert und sie gegebenenfalls in Regress ziehen können.
Mhm. Gibt es denn Punkte, die Sie gerne anders geregelt hätten?
Ja, selbstverständlich. Also beispielsweise hätte ich mir gewünscht, dass es ein klares Verbot von automatisierter Gesichtserkennung geben sollte oder da reingekommen sein sollte. Das haben in letzter Sekunde die Mitgliedstaaten verhindert. Aus Gründen der nationalen Sicherheit sind künstliche Intelligenzen in der Massenüberwachung weiterhin machbar. Und es gibt auch Schlupflöcher, die befürchten lassen, dass Nationalstaaten auch wie gesagt, künstliche Intelligenzen mit automatisierten Gesichtserkennungssystemen im öffentlichen Raum alles komplett überwachen lassen, uns genau identifizieren können, wer läuft wo lang. Und hier erwarte ich von der Bundesregierung, dass sie ihre Versprechen aus dem Koalitionsvertrag erfüllt und das bei der nationalen Umsetzung des Gesetzes ganz klar verbietet, was auf EU-Ebene jetzt leider nicht verboten wurde.
Nun lässt sich ja künstliche Intelligenz nicht nur in der Überwachung einsetzen. Es gibt auch andere Hochrisikobereiche. Aber wie viel Reglementierung verträgt die denn überhaupt, dass man sie überhaupt noch sinnvoll nutzen kann? Denn es sind ja auch Chancen.
Ja, aber es sind sozusagen Chancen, wo wir uns fragen müssen, wollen wir hinter China zurückstehen? Es gilt ja immer sozusagen, naja, wir dürfen nichts regulieren, weil sonst kommen die Chinesen mit ihren Technologien. Die haben aber schon längst eine Regulierung. Und in den USA wird es auch früher oder später Regulierung geben. Und Regulierung ist ja erstmal nichts Schlechtes, sondern Regulierung sollte gut sein, damit sie Leitplanken definiert, wie wir als Gesellschaft Technologie gestalten wollen, damit diese Technologie nicht irgendwann gegen uns eingesetzt wird. Und die ganzen Befürchtungen, die ja viele Menschen auf einer emotionalen Ebene haben, Realität werden. Und dafür ist eine gute Regulierung notwendig und dringend machbar.
Die Wirtschaft hat auf jeden Fall Sorgen. Eben gerade, was ich angesprochen habe, die Totregulierung könnte dafür sorgen, dass europäische Start-ups den Anschluss verlieren. Sehen Sie diese Gefahr gar nicht?
Ja, diese Gefahr besteht immer, aber ich glaube, dass die Wirtschaft auch bei jeder Regulierung, egal was, rhetorisch immer so herangeht, dass sie immer das Untergang des Abendlandes verkündet. Aber dann, wenn die Gesetze umgesetzt werden, ganz gut damit leben kann und viele Unternehmen auch ganz glücklich sind, dass sie endlich mal zu einem sehr frühen Zeitpunkt wissen, in welche Richtung sie sich entwickeln können, wie die gesellschaftlichen Regeln genau sind, damit sie innerhalb dieser Leitplanken Innovationen schaffen können und nicht später total irritiert dastehen, wenn ihre heutigen Geschäftsmodelle da nicht mehr funktionieren, wenn wir erst irgendwann in der Zukunft das regulieren würden.
Sagt Markus Beckedahl über das europaweite KI-Gesetz heute vom Europaparlament verabschiedet. Es muss jetzt noch von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Der Nawalny-Vertraute und Putin-Gegner Leonid Volkov ist in Gangstermanier überfallen worden. Im Exil in Litauen schlugen die Täter unerkannt zu, abends gegen 22 Uhr vor seinem Haus. Der 43-Jährige erlitt bei der Attacke einen gebrochenen Arm. Es bedarf wenig Fantasie, sich vorzustellen, wohin wohl die Spur führt. Der litauische Geheimdienst ist sich seiner Einschätzung sicher. Der Bericht von unserer Nordeuropa-Korrespondentin Julia Weschenbach.
Seinen Arm trägt Leonid Volkov in einer Schlinge. Er blickt ernst in die Kamera. Als der russische Oppositionelle das Video bei Telegram postet, ist er gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er sei froh, noch am Leben zu sein, sagt er. Unbekannte hatten Volkov am Vorabend vor dessen Haus in Litauen attackiert. Sie wollten mich buchstäblich zum Schnitzel klopfen mit einem Hammer. Ein Mann hat mich im Hof angegriffen und etwa 15 Mal auf das Bein geschlagen. Das Bein ist in Ordnung, es tut weh beim Gehen, aber es ist nicht gebrochen. Aber mein Arm ist gebrochen. Volkov lebt laut Medienberichten seit rund 4 Jahren im Exil in Litauen. Er war ein enger Vertrauter des vor kurzem in einem Straflager gestorbenen Kreml-Gegners Alexei Nawalny. Volkov hat die russischen Behörden schon mehrfach gegen sich aufgebracht. Er organisierte von Vilnius aus Proteste gegen den Kreml und forderte die Freilassung Nawalnys, als dieser noch lebte. Deshalb ist für Volkov klar, dass Moskau hinter der Attacke auf ihn steckt. Doch er wolle sich nicht einschüchtern lassen, erklärt er im Video. Wir werden weitermachen und nicht aufgeben. Ich habe keine Kommentare, außer dass es ein offensichtlicher, typischer Gangstergruß von Putin war. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Noch in der Nacht hatten Polizisten den Tatort am nördlichen Rand von Vilnius untersucht. Laut den Ermittlern wurde Volkov von Unbekannten angegriffen, als er mit dem Auto nach Hause kam. Verdächtige sind bislang nicht gefasst. Polizeichef Renatas Pocela. Unmittelbar nach dem Vorfall hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Wir verwenden riesige Ressourcen darauf. Die Ermittlungen sind sehr weitreichend.
Die litauische Regierung vermutet, dass der Angriff mit der Präsidentschaftswahl in Russland zusammenhängt. Vermutlich sollten Oppositionelle daran gehindert werden, sich einzumischen, hieß es. Innenministerin Agnė Bilotaitė sagte bei einer Pressekonferenz, solche Provokationen, wie wir sie in letzter Zeit sehen, sind für uns zum Alltag geworden, besonders vor den bevorstehenden Pseudo-Putin-Wahlen. Die Provokationen nehmen zu, vermutlich genau deshalb. Ich möchte deshalb alle aufrufen, wachsam zu sein. Es scheint, dass das Ziel dieser Provokationen ist, Misstrauen und Angst in unserer Gesellschaft zu säen. Die Verantwortlichen sollten damit aber nicht durchkommen, betonte der litauische Präsident Gitanas Nauseda im litauischen Fernsehen. Es ist ganz klar, dass solche Dinge geplant sind. Das sollte uns nicht überraschen. Ich möchte ganz deutlich sagen, die Behörden werden prüfen, ermitteln und hoffentlich die Täter finden. Und zu Putin kann ich nur sagen, niemand hier hat Angst vor dir. Das NATO-Land Litauen grenzt nicht nur an die russische Exklave Kaliningrad, sondern auch an Belarus. Neben Volkov leben in dem baltischen Land auch viele andere russische und belarussische Oppositionelle im Exil.
Der Bericht von Julia Weschenbach. Russlands Krieg und die Wehrhaftigkeit der Ukraine, darum ging es heute im Bundestag bei der Kanzlerbefragung. Olaf Scholz und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen lieferten sich dabei einen Schlagabtausch, als es um die Frage ging, ob Deutschland Taurus-Marschflugkörper mit großer Reichweite an die Ukraine liefern sollte. Dabei bekräftigte der Kanzler erneut sein klares Nein, wich aber in einem Detail von seiner früheren Argumentation ab. Georg Schwarte berichtet aus Berlin.
Regierungsbefragung heute, der Kanzler. Der kam 5 Minuten früher, schüttelte Hände, ahnte wohl schon, das wird heute heftig. Wie hältst du es mit dem Marschflugkörper Taurus? Und weil das lateinische Wort Taurus Stier bedeutet, wählte der Lateiner Scholz den Angriff.
Ich will auch gerne den Stier bei den Hörnern packen und noch einmal ausdrücklich sagen.
Es gibt keine Marschflugkörper Taurus für die Ukraine, sagte Scholz, bevor überhaupt irgendwer fragen konnte.
Dazu gehört auch, dass es für mich ausgeschlossen ist, bei weitreichenden Waffensystemen solche zu liefern, die nur sinnvoll geliefert werden können, wenn sie auch mit dem Einsatz deutscher Soldaten auch außerhalb der Ukraine verbunden wären. Das ist eine Grenze, die ich als Kanzler nicht überschreiten will. Und deshalb habe ich mich so entschieden und meine Position in dieser Frage so dargestellt, wie Sie das kennen.
So lang so bekannt. Die Union aber sieht das alles ganz anders. Johann Wadefuhl eröffnete den Fragestierkampf.
Ich möchte den Stier auch bei den Hörnern packen und die Gelegenheit nutzen, Sie endlich dazu fragen zu können.
Warum wollen Sie nicht liefern? Weil es deutsche Soldaten am Boden brauche? Weil Sie Kontrollverlust fürchten? Der Kanzler hatte da seine handelsübliche Betriebstemperatur längst überschritten. Der Ton wurde schärfer.
Es ist etwas, wovor Bürgerinnen und Bürger sich Sorgen machen, wenn Besonnenheit und Abwägung als Zögerlichkeit und Feigheit oder sonst was beschrieben wird.
Scholz holzte, warf Wadefuhl Lächerlichkeit vor. Der konterte die persönlichen Attacken eher nüchtern.
Wenn es Ihnen gut tut, machen Sie es gerne. Es beantwortet nur die Frage nicht. Es beantwortet die Frage nicht, Herr Bundeskanzler. Warum halten Sie den Einsatz deutscher Soldaten, wenn nicht in der Ukraine, dann in Deutschland für notwendig?
Scholz antwortete weiter und landete irgendwann bei seinem Amtseid.
Obwohl es doch darum geht, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu garantieren. Und darauf habe ich einen Eid geleistet, Herr Kollege.
Herr Kollege Wadefuhl war fertig. Es folgte der Kollege Röttgen, CDU. Der hatte Scholz gerade erst per Gastbeitrag in der FAZ bescheinigt, dass der Kanzler in Sachen Ukraine-Hilfe eigentlich alles falsch macht. Scholz schäumte beinahe, warf Röttgen vor, wieder besseres Wissen, um des politischen Geländegewinns wegen zu agieren.
Und was mich aber ärgert ist, sehr geehrter Abgeordneter, lieber Norbert, dass du alles weißt und eine öffentliche Kommunikation betreibst, die darauf baut, dass dein Wissen kein öffentliches Wissen ist. Ich glaube, das sollte in der Demokratie nicht der Fall sein.
Der liebe Norbert schaute grimmig. Spätestens hier wurde klar, die Taurus-Debatte nervt den Bundeskanzler so sehr, dass er austeilte. Und die Antwort von Röttgen, alias lieber Norbert, kam umgehend und ähnlich scharf.
Sie spielen nicht mit klaren Karten und Sie zielen darauf ab, die Öffentlichkeit in dieser Frage zu täuschen. In einer Frage der europäischen und nationalen Sicherheit.
Die Union klatschte heftig, der Rest schwieg. Dass ausgerechnet die AfD den Kanzler bei seinem Nein zur Taurus-Lieferung unterstützt, war Scholz dann die Bemerkung wert.
Auf diese Unterstützung verzichte ich, wenn ich das bemerken darf.
70 Minuten Kanzlerbefragung. Um die Rente ging es auch noch, um Kindergrundsicherung, um Asylpolitik. Aber der Taurus-Stierkampf überwog samt Gesamtperspektive Ukraine.
Und das will ich hier noch einmal sagen. Es ist Russland, das die Ukraine angegriffen hat. Und es ist unsere verdammte Pflicht, das unschuldige ukrainische Volk bei der Selbstverteidigung zu unterstützen.
Nächster Halt morgen. Da will die Union dann wieder zum bereits dritten Mal über eine Taurus-Lieferung abstimmen lassen, um mutmaßlich ein drittes Mal zu scheitern.
Georg Schwarte über die Kanzlerbefragung heute im Bundestag. Gaza, das ist ein weiterer großer internationaler Krisenherd. Seit einigen Tagen werden die palästinensischen Zivilisten in dem Streifen aus der Luft versorgt. Die USA und andere werfen Paletten mit Hilfsgütern ab. Dabei kam es vergangenen Donnerstag zu einem Unglück, bei dem 5 Menschen am Boden starben. Der Fallschirm einer Palette hatte sich nicht geöffnet. So riskant diese Abwürfe sind und so problematisch es auch ist, dann am Boden eine faire Verteilung sicherzustellen, was gar nicht geht. Die Not ist so groß, dass jede Hilfe zählt. Deshalb hat sich auch die Bundeswehr entschlossen, an den Lastenabwürfen zu beteiligen. Einzelheiten dazu hat Verteidigungsminister Pistorius heute in Berlin vorgestellt. Uli Haug hat zugehört.
In Evreux in der Normandie unterhalten Deutschland und Frankreich seit 2 Jahren eine gemeinsame Lufttransportstaffel. Und von dort starten die Herkules-Transportmaschinen heute ihren Hilfseinsatz. Zuerst geht es nach Jordanien, erklärt Verteidigungsminister Pistorius.
Sodass dann tatsächlich, wie angekündigt, bis zum Ende der Woche die ersten Abwürfe über dem Gazastreifen von humanitärer Hilfe, insbesondere medizinische Versorgung, aber auch Nahrung, erfolgen kann.
Jede dieser Herkules-Transportflugzeuge kann bis zu 18 Tonnen Hilfsmittel an Bord nehmen. Die werden auf verschiedene Paletten verteilt und mit Fallschirmen über dem Gazastreifen abgesetzt. Dabei müssen Geschwindigkeit, Höhe und der richtige Ort zum Ausklinken der Ladung von den Crews berücksichtigt werden.
Das Ganze wird in einer Flughöhe passieren, die Gefahren durch einen Beschuss vom Boden minimieren. Gleichzeitig sind sie so erprobt in den Verfahren, dass das, was abgeworfen wird, auch ankommt. Jedenfalls hoffen wir das. Ganz sicher kann man bei einer Flughöhe dieser Art nicht sein. Alle weiteren Details bitte ich um Verständnis, kann ich nicht ausbreiten, schlicht und ergreifend aus Gründen der Sicherheit der Operation.
Die Hilfsflüge sind aufwendig, teuer und sie reichen nicht aus, um die Bevölkerung im Gazastreifen zu versorgen. Zudem wird von Hilfsorganisationen kritisiert, dass eine kontrollierte Verteilung der Hilfsgüter nicht möglich ist. Trotzdem will sich die Bundesregierung daran beteiligen. Denn wegen geschlossener Grenzübergänge ist eine Versorgung über den Landweg bislang kaum möglich.
Der Bericht von Uli Haug. SWR 2 aktuell am Mittwochabend um 18:22 Uhr. V-Leute sind wichtige Quellen für die Ermittlungsarbeit. Sie liefern aus dem jeweiligen kriminellen Milieu heraus Drogengeschäfte, Islamisten, Neonazis wichtige Informationen, meist gegen Geld. Ihren Einsatz, die Anforderungen, was sie dürfen und was nicht, das alles will die Bundesregierung jetzt neu regeln. Das Kabinett hat den Entwurf des Justizministeriums beschlossen. Der Bundestag muss noch zustimmen. Kriminalisten und Juristen sind gar nicht begeistert. Sie fürchten, keine V-Leute künftig mehr einsetzen zu können. Lea Eichhorn aus Berlin fasst zusammen.
Für Justizminister Marco Buschmann ist klar, das geplante Gesetz schließt eine Lücke. Bisher gibt es keine einheitlichen gesetzlichen Regeln, nach denen die Polizei sogenannte V-Leute anwerben darf. V-Leute sind zum Beispiel Drogenhändler oder Extremisten. Sie liefern der Polizei interne Informationen und die bezahlt sie dafür. Diese Einsätze sollen in Zukunft unabhängig kontrolliert werden. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, V-Leute sollen nur eingesetzt werden dürfen, wenn besonders schwere Straftaten aufgeklärt werden, beispielsweise Waffen- oder Drogenhandel. Neu ist auch, jedem Einsatz von V-Leuten soll ein Richter zustimmen müssen. Besonders dieser Punkt stößt auf heftige Kritik in Polizei und Justiz. Der Bund deutscher Kriminalbeamter befürchtet, je mehr Personen vom Einsatz eines geheimen Informanten wissen, desto größer ist das Risiko, dass dieser enttarnt werde. In bestimmten abgeschotteten kriminellen Milieus seien die internen Spitzel aber unverzichtbar. Auch der Deutsche Richterbund bezeichnet die geplanten Regelungen als realitätsfern. Bevor das neue Gesetz in Kraft treten kann, muss der Bundestag noch zustimmen.
Lea Eichhorn berichtete und wir bleiben in Berlin. Die Ampelregierung will der Wirtschaft helfen, international den Anschluss nicht zu verpassen. Weltweit läuft es in eigentlich allen Industriestaaten besser als bei uns, zumindest in Sachen Konjunktur. Das Wirtschaftschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner zum Beispiel soll helfen, Bürokratie abzubauen und Steuern für Unternehmen zu sparen, wurde aber lange von den Wirtschaftsverbänden selbst kritisiert. Zu wenig, zu zaghaft, so die Kritik. Heute nun stellen sich 5 Regierungsvertreter dem deutschen Mittelstand. Im Einzelnen Lindner, Wirtschaftsminister Habeck, Umweltministerin Lemke, Arbeitsminister Heil und Verkehrsminister Wissing. Und zwar beim Zukunftstag Mittelstand. Eine Veranstaltung, die der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft auf seiner Website das Wirtschaftsevent des Jahres nennt. Darum geht es im SWR-Tagesgespräch mit dessen Bundesgeschäftsführer Christoph Ahlhaus. Herr Ahlhaus, was erwarten die Unternehmen, die der BVMW vertritt, von dieser Veranstaltung?
Ja, zum einen klare Ansagen der Politik, wie sie die Probleme löst. Wir haben 1:58, dem Mittelstand steht das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Und ja, die Botschaften hören wir gerne, aber jetzt müssen Taten folgen. Wir haben keine Zeit mehr. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands muss gerettet werden, damit der Wohlstand in diesem Land bleibt. Und da wollen wir nicht nur nette Worte, sondern klare Prognosen, wie es jetzt weitergeht.
Die Unionsfraktion im Bundestag hat Finanzminister Lindners Wachstumschancengesetz schon wegen der Abkürzung als WC-Gesetz verspottet. Teilen Sie deren scharfe Kritik?
Also ich teile die Kritik inhaltlich, dass das natürlich nicht ausreicht. Ursprünglich waren mal 7 Milliarden Entlastung geplant, jetzt sind noch 3 Milliarden übrig. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, da hat die Union recht. Aber die Union blockiert nun diese 3 Milliarden, weil sie sagt, ohne die Rücknahme der Subventionen für die Bauern beim Agrardiesel wollen sie nicht zustimmen. Das geht nicht, das ist unverantwortlich. Jede kleine Unterstützung für den Mittelstand wird jetzt gebraucht und da darf man nicht kleine parteipolitischen Spielchen jetzt
machen. Das heißt ganz deutlich, die Kritik an dem Wachstumschancengesetz, dazu gibt es auch die Kritik am Umgang damit durch CDU und CSU bei Ihnen.
So ist es, ganz klar. Allein die Tatsache, dass ein Gesetz vielleicht nicht ausreichend ist, kann ja nicht dazu führen, dass man gar nichts macht. Und deswegen sind diese Verknüpfungen, die die Union jetzt vornimmt, unverantwortlich.
Sie sagen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Was genau hätten Sie gerne in Sachen Wirtschaftsförderung von der aktuellen Bundesregierung?
Na, wir brauchen eine riesige Entlastungsoffensive für den Mittelstand. Viele Unternehmen überlegen, ob sie abwandern, ob sie Arbeitsplätze verlegen, ob sie ihren Unternehmen ganz zumachen. Damit das nicht passiert, denn das wäre der Wohlstandskiller für unser Land, brauchen wir eine klare Entlastung. Zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel heraus, was Milliardenentlastung bringen würde, Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Kann man ganz schnell, unbürokratisch, schnell und effektiv lösen.
Ja, nun ist das Geld ohnehin bei dieser Regierung sehr klamm und die Frage stellt sich auch, was ist denn politisch mehrheitsfähig?
Ja, das ist natürlich so. Es gibt immer Konkurrenz, wo das Geld hingehen soll. Nur das Problem ist, wenn man den Ast absägt, auf dem man sitzt, wenn man die Möglichkeiten, Geld zu verdienen für dieses Land, Steuern zu erwirtschaften, komplett kaputt macht, dann gibt es gar kein Geld mehr und dann gehen hier buchstäblich die Lichter aus. Mhm. Das müssen wir jetzt verhindern und da muss Regierung und Opposition gemeinsam an einem Strang ziehen und nicht gegeneinander irgendwelche Spielchen betreiben.
Wo sitzt denn auf der Regierungsbank die Kompetenz? Was ist dran am Klischee, dass die FDP eigentlich die einzige Partei in der Ampel ist, die versteht, was die mittelständische Wirtschaft braucht?
Naja, dass eine FDP vielleicht mittelstandsnäher ist als die Grünen, das glaube ich, weiß jeder, das sieht jeder. Aber mir geht es hier gar nicht um einzelne Parteien, sondern ich will die Politik in einer Gesamtverantwortung sehen. Dazu gehört auch die Union als Oppositionspartei. Und ich habe eine klare Botschaft, die wird auch von unserem Zukunftstag ausgehen jetzt. Und die heißt, reißt euch endlich zusammen, bringt unser Land wieder in Ordnung. Und jetzt ist keine Zeit für politische Schau- und Hahnenkämpfe.
Sie selbst sind Baden. Und gerade in Südwestdeutschland ist der Mittelstand traditionell stark. Was hören Sie von den Firmen aus dem Südwesten? Wie zufrieden sind die denn mit der Arbeiterampel bisher?
Die Zufriedenheit ist nicht da, im Gegenteil. Man spricht teilweise von der schlechtesten Bundesregierung, die es je gab. Aber mir ist fern, irgendeinen parteipolitischen Populismus jetzt zu betreiben. Ich halte auch nichts von Neuwahlforderungen, weil wir hätten dann wieder ein Jahr Stillstand in diesem Land mit Wahlkampf, mit Regierungsbildung. Wir alle wissen, dass möglicherweise die Verhältnisse danach instabiler sind. Deswegen ist der Appell an alle, ob Grün, FDP, CDU oder SPD, reißt euch alle zusammen und bringt unser Land wieder in Ordnung.
Das Motto beim Zukunftstag Mittelstand heute lautet: 5 Minister stellen sich 5000 Firmen. Wie stark ist eigentlich der Symbolwert einer solchen Veranstaltung?
Der ist sehr groß. Erstens mal nach innen, die Solidarität des Mittelstands. Wissen Sie, mittelständische Unternehmer sind eigentlich nicht diejenigen, die sonst laut Krakeelen auf die Straße gehen, sich irgendwo hinkleben und Ärger machen. Die machen höchstens mal einen Termin beim Minister, trinken nett Kaffee. Das reicht nicht mehr aus. Wir werden nicht mehr gehört. Und deswegen muss die Kommunikation eine andere werden. Deswegen brauchen wir die Solidarität untereinander und natürlich klare Botschaften an die Politik, die, das muss man ja auch anerkennen, sich dieser sicherlich nicht einfachen Veranstaltung für Sie aber stellen und mit uns ins Gespräch kommen. Dafür bin ich auch dankbar.